Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Das Hochwasser in Pakistan. Neue Niederschläge schwirren die Hilfsarbeiten. Der Anschlag auf ein christliches Hilfswerk in Afghanistan. 10 Menschen starben beim Überfall, der offenbar von Taliban begangen wurde. Die Atem- und Sichtprobleme in Moskau. Die Großbrände machen den Einwohnern der russischen Hauptstadt zunehmend zu schaffen. Das Wetter: morgen gibt's im Norden einen Mix aus Sonne und Regen. Im Süden bleibt es schön. Info 3 mit Daniel Hof und Georg auf der Mauer. Er hat die Nachrichten.
Neuer Regen lässt die Lage in den Hochwassergebieten Pakistans nicht zur Ruhe kommen. Nach offiziellen Angaben sind von den Überschwemmungen in Pakistan bis zu 13 Millionen Menschen betroffen. Etwa 1.500 Menschen kamen ums Leben. Und der aus dem benachbarten Afghanistan kommende Kabulfluss dürfte erneut viel Wasser nach Pakistan bringen. Neben zivilen Hilfsorganisationen sind rund 30.000 pakistanische Soldaten im Einsatz, um Lebensmittel zu verteilen, Notunterkünfte für Flüchtlinge zu errichten und Brücken wieder aufzubauen. Auch in Indien erschweren heftige Regenfälle die Rettungsarbeiten in den Überschwemmungsgebieten. In der Himalaya-Region Latka wurden bisher mindestens 113 Todesopfer gezählt. Nach wie vor würden Dutzende von Menschen vermisst, teilen die Behörden mit. Zahlreiche ausländische Touristen sind in Ladakh blockiert, unter ihnen rund 60 Schweizer, wie das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten mitteilt. Nach heftigen Regenfällen ist auch im Grenzgebiet von Deutschland zu Tschechien und Polen zu schweren Überschwemmungen gekommen. Mindestens 5 Menschen sind ertrunken. Mehr als 1.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Manche wurden mit Helikoptern von Hausdächern gerettet. Bei einem Angriff haben offenbar Taliban in Afghanistan 10 Mitarbeiter einer christlichen Hilfsorganisation getötet. Die Hilfsorganisation hat ihren Sitz in Genf. Der Angriff ereignete sich im Norden des Landes. Unter den Toten sind nach Angaben der afghanischen Behörden 6 Amerikaner, eine Britin und eine Deutsche. Die Gruppe sei für eine christliche Organisation mit einem mobilen Augenspital unterwegs gewesen. Ein Taliban-Sprecher erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, die Leute seien umgebracht worden, weil sie für die USA spioniert und für das Christentum missioniert hätten. In Moskau ist die Sicht wegen der anhaltenden Wald- und Torfbrände stark eingeschränkt. Die Sicht auf den Moskauer Hauptstraßen beträgt laut der Polizei oftmals weniger als 150 Meter. Die Konzentration von Schadstoffen in der Luft stieg auf mehr als das 6-fache des normalen Wertes, wie die Behörden mitteilen. Viele Menschen begeben sich nur noch mit einer Atemschutzmaske auf die Straße. Die Bevölkerung wird angehalten, wenn möglich zu Hause zu bleiben. Nach Regierungsangaben brennen in Russland noch fast 600 Orte, und zwar dort Wälder und Torfmoore. Deutschland hat als Soforthilfe 100.000 Atemschutzmasken nach Russland geschickt. Wer in Saudi-Arabien ein BlackBerry-Handy besitzt, kann dieses dort weiterhin auch für den Mitteilungsdienst einsetzen. Eine angekündigte Sperre von BlackBerry-Diensten ist im letzten Moment abgewendet worden. Die kanadische Herstellerfirma habe eingewilligt, in Saudi-Arabien spezielle Server zu installieren, auf die die Sicherheitsbehörden des Landes Zugriff hätten, teilte die staatliche saudische Telekom-Behörde mit. Saudi-Arabien wollte den BlackBerry-Messenger verbieten, weil die Daten direkt ins Ausland geschickt werden und die saudischen Sicherheitsbehörden diese nicht einsehen könnten. Unter ähnlichem Druck stehen die BlackBerry-Hersteller auch in Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der amerikanische Investor Warren Buffett meldet einen Gewinneinbruch um 40%. Buffett setzte mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway auf steigende Börsenkurse. Doch diese fielen und Buffett verlor 1,4 Milliarden Dollar. Dank dem guten Ergebnis der Firma, die Buffett gehört, gab es insgesamt aber dennoch einen Gewinn von 2 Milliarden Dollar.
Info 3 Abend. Die Themen.
Taliban oder Räuberbanden? Noch gibt es viele offene Fragen um den Anschlag in Afghanistan auf Mitarbeit eines christlichen Hilfswerks. Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz. Sie ist überraschend stark zurückgegangen, auch dank Praktikumstellen. Und Preisexplosion bei den Weizenpreisen. Schuld ist die extreme Trockenheit in Russland und Spekulanten treiben den Preis weiter in die Höhe. Gleich.
Die Wetterprognose: morgen im Norden zeitweise sonnig bei 24 Grad, gebietsweise etwas Regen. Im Süden weiterhin sonnig und 27 Grad warm. Die RS3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr im Tessin. Rund 10 Kilometer Stau zwischen Faido und dem Gotthard-Südportal in Airolo in Richtung Norden. Dies entspricht einer Wartezeit von etwa 2,5 Stunden. Umfahrungsalternative ist die San Bernardino-Route über den Gotthardpass. In Graubünden stocken der Verkehr auf der A13 zwischen Rotenbrunnen und dem Isabella-Tunnel in Richtung Chur. In der Zentralschweiz auf der A4a stockender Verkehr wegen eines Fahrzeugbrandes zwischen Bar und Zielbruck. Und in der Region Freiburg auf der A12 in Richtung Bern Verkehrsbehinderung wegen eines Unfalls zwischen Freiburg Süd und Freiburg Nord.
Info 3 Abend.
In der nordafghanischen Provinz Badakhshan haben offenbar Taliban 10 Mitarbeiter eines christlichen Hilfswerks ermordet. Unter ihnen 8 Ausländer. Bei den Toten soll es sich um 6 Amerikaner, eine Deutsche, eine Britin und 2 Afghanen handeln. Sie waren als mobiles Augenarztteam im Einsatz in der afghanischen Provinz. ARD-Korrespondent Jürgen Webermann fasst zusammen, was bisher über den Anschlag bekannt ist.
Noch gibt es keine endgültige Klarheit, aber die Nachrichten, die aus dem Nordosten Afghanistans nach Kabul dringen, sind schrecklich. Gerade auch für Dirk Franz. Franz steht in Kabul vor dem Gebäude der Hilfsorganisation International Assistance Mission. Die IAM betreibt Krankenhäuser in Kabul. Vor 2 Wochen waren 12 ihrer Mitarbeiter nach Nordostafghanistan aufgebrochen, um dort mobile Camps einzurichten. Die Menschen konnten sich von den Augenärzten versorgen lassen. Jetzt sieht es so aus, dass die Helfer tot sind. Ihre Familien seien bereits informiert worden, so Franz. Ehrlich gesagt passt die Beschreibung der Leichen, die gefunden wurden, auf unsere Gruppe. 5 ausländische Männer und 3 Frauen sowie 2 afghanische Männer. Das ist die Zusammensetzung unseres Teams, das in der Region Nordistan unterwegs war. Auch wenn es natürlich noch keine offizielle Bestätigung gibt, sieht es doch ganz danach aus, dass es sich um unser Team handelt.
The indications are that it probably is.
Laut Franz haben 2 Afghanen überlebt. Die Mediziner hatten ihre Arbeit in den Dörfern beendet und befanden sich eigentlich auf dem Rückweg in die afghanische Hauptstadt Kabul. Das IAM-Büro in Kabul habe jeden Tag per Satellitentelefon Kontakt zu den Opfern gehabt. Schließlich aber sei dieser abgebrochen. Die überlebenden Afghanen hatten der Polizei zufolge den Angreifern versichert, dass sie Muslime seien und deshalb verschont werden müssten. Was jedoch genau passierte auf der Straße an der Grenze der gefährlichen Region Nuristan und dem nördlicher gelegenen Badakhshan, das ist unklar. Laut einem Polizeioffizier hatten die Helfer in ihren 4 Jeeps angehalten, weil sie auf eine Gruppe Männer gestoßen war. Diese Männer umstellten die Helfer, durchsuchten sie, nahmen ihnen die Pässe ab und erschossen sie. Einen nach dem anderen, wie der Polizist im ARD-Hörfunkstudio Südasien sagte. Die Gruppe hatte 2-3 Tage im Busch verbracht. Die Einheimischen hatten sie vor gewalttätigen Übergriffen gewarnt, aber sie gingen davon aus, dass sie sicher sind, weil sie in Kabul in der Augenklinik nur arbeiten und den Menschen noch helfen wollen. Auch IAM-Sprecher Franz äußerte sich ähnlich. Die Mitarbeiter hätten die Straße durch die Region Badakhshan für die sicherste Route nach Kabul gehalten. Mindestens einer habe schon jahrzehntelange Erfahrung in Afghanistan. Tatsächlich ist die International Assistance Mission schon seit 1966 im Land und zählt damit zu den etabliertesten Gruppen. Nur während der Taliban-Herrschaft waren ihre Mitarbeiter ausgewiesen worden. Die IAM hat einen christlichen Hintergrund, was auch ein Taliban-Sprecher in einem Bekenneranruf andeutete. Danach seien die Mitarbeiter Missionare gewesen und hätten außerdem für die USA spioniert. Ein Vorwurf, den IAM-Sprecher Franz als Lüge bezeichnet. Die Behörden schließen nicht aus, dass die Helfer von bewaffneten Räubern überfallen wurden. Die Region, in der die 10 Menschen ermordet wurden, gilt seit längerem größtenteils als unsicher. Immer wieder dringen Taliban-Kämpfer aus dem nahen Pakistan vor. Immer wieder werden deshalb Vorfälle aus der Gegend gemeldet.
Jürgen Webermann. Unterdessen hat die deutsche Regierung den Tod der deutschen Ärztin bestätigt und den Anschlag verurteilt.
Info 3 Abend.
Gute Nachrichten gab's diese Woche vom Schweizer Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit, sie geht langsam, aber stetig zurück. Im Januar auf dem Höhepunkt der Krise waren 175.000 Menschen ohne Arbeit. Ende Juli waren es noch 142.000. Rückläufig ist auch die Jugendarbeitslosigkeit. dank guter Konjunktur und dank des gemeinsamen Engagements von Wirtschaft, Politik und Behörden. Klaus Bonanomi.
Jeden Sommer schließen in der Schweiz rund 70.000 junge Menschen ihre Berufslehre ab. So auch dieses Jahr. Doch der Schweizer Arbeitsmarkt hat diese grosse Zahl an Nachwuchskräften offenbar überraschend gut aufnehmen können, wie Serge Gaya vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO sagt.
Der Juli war in dem Sinne ein guter Monat, als die Jugendarbeitslosigkeit weniger zugenommen hat als im Vorjahr. Und das Niveau der Jugendarbeitslosigkeit ist heute auch tiefer als vor einem Jahr.
In Zahlen, 2800 Lehrabgänger und Abgängerinnen sind derzeit noch ohne Stelle. Das sind 600 weniger als letztes Jahr um diese Zeit. Damals, auf dem Höhepunkt der Krise, wurde die Politik aktiv. So sind etwa im dritten Konjunkturpaket auch 50 Millionen Franken zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit enthalten. Und auch die Kantone helfen mit Aktionsprogrammen, mit Beratungsoffensiven, mit Beschäftigungsgarantien für die eigenen Lehrlinge oder zumindest mit Appellen an die Unternehmen. Und dies alles scheint zu nützen. Bei der SBB etwa können jetzt gut 20 Lehrabgänger, die keine Stelle gefunden haben, vorübergehend als Praktikanten im Unternehmen bleiben, bis dann doch eine passende Stelle frei wird. Nadine Wiederkehr, die bei der SBB für dieses Programm zuständig ist.
Wir wollen nicht, dass es irgendeine Beschäftigungstherapie ist, sondern es sollen qualifizierende Aufgaben sein. Das sind ganz verschiedene Praktikumsplätze, die wir hier anbieten. Vielmals sind es Assistenzfunktionen, aber auch beispielsweise im Gebäudereinigung oder Logistik, wobei die meisten sind vom KV-Bereich.
Mit anderen Worten, es profitierten beide, das Unternehmen wie auch die Praktikanten. Die SBB spare andererseits mit diesen Übergangsstellen auch, nämlich bei den Löhnen, sagt Nadine Wiederkehr.
Der Lohn ist tiefer als für Lehrabgänger, die eine Feststelle finden. Wir haben ihn auch tiefer angesetzt, damit auch eine Motivation besteht, möglichst schnell eine Feststelle zu finden. Weil das Ziel ist eigentlich nicht, dass sie das Praktikum abschließen, sondern dass, wenn eine Stelle frei ist, in einem, zwei Monaten, dass sie diese auch antreten können.
Das Programm sei ein Erfolg. 36 von 37 jungen Leuten, die letztes Jahr daran teilnahmen, fanden während oder nach dem Praktikum eine feste Stelle. Ähnliches wie die SBB tun auch andere Grossunternehmen, von Coop über die Post bis zu ABB und Novartis. Doch trotz aller Bemühungen von Staat und Wirtschaft bleibt noch einiges zu tun. Noch immer hat die Altersklasse der 20- bis 24-Jährigen die weitaus höchste Arbeitslosenquote mit fast 5%.
Info 3 Abend.
Das extreme, trockene und heiße Wetter in der EU und Russland hat die Getreidepreise explodieren lassen. Diese Woche kostete eine Tonne Weizen rund doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Die Preise stiegen allein in den vergangenen Tagen noch einmal um 20%. Außerdem treibt ein russisches Exportverbot den Preis für Weizen weiter in die Höhe. Salvador Atasoy.
Die Lage an den internationalen Getreidebörsen in Paris und Chicago ist angespannt. Getreide, insbesondere Weizen, ist so teuer wie seit 22 Monaten nicht mehr. Diese Woche kam es gar zu einem sogenannten Limit-Up, einem Preisstopp, weil der Markt eine Maximalgrenze erreicht hatte. Schuld an der jüngsten Entwicklung ist die extreme Trockenheit in Russland. Die russische Regierung hat darum ein Exportverbot für Getreide verhängt. Das trifft jene Länder besonders hart, die auf dieses Getreide angewiesen sind, wie Christoph Eibel, Rohstoffhändler aus Zug, sagt.
Zunächst bedeutet das sicherlich, dass einige Länder in Probleme geraten, was die Importquoten angeht, die vor allem vom russischen Weizen abhängig sind. Das sind Länder wie Ägypten, sicherlich auch Indien und Co.
Diese Länder müssen nun auf Alternativen ausweichen, auf die USA etwa oder Australien. Und genau diese Situation machen sich Getreidehändler zunutze.
Natürlich liegt es auf der Hand, dass jegliche Produzenten von Weizen sich dieser Situation bewusst sind und entsprechend natürlich nur unter enormen Preisaufschlägen entsprechend Weizen abverkaufen.
Ein weiterer Grund für die Preistreiberei sind Investoren, die von den kräftigen Gewinnen angelockt werden. Ein Ende des Anstiegs sei deshalb nicht in Sicht, sagt Rohstoffhändler Eibel.
Insoweit gehen wir davon aus, dass der Weizenpreis noch nach oben weiterlaufen kann. Aber, und das ist auch die Lehre, das ist die Lehre aus allen Agrarrohstoffen, in solchen Verknappungsphasen, wenn wir Ernteausfälle haben, wenn es Dürrephasen gibt, gibt es immer wieder diese Extrempreissteigerungen, die dann in der Regel für die aktuelle Erntesaison gelten und die nächste Ernte in der Regel hat schon ein komplett anderes Preisniveau.
Doch welche Auswirkungen hat die Preistreiberei für die Schweiz? Relativ wenig, sagt Christoph Eibel.
Die Masse an Weizenimporten kommt sicherlich nicht aus dem russischen Markt, sondern auch eher aus dem europäischen Markt, teilweise auch aus dem heimischen Markt. Das heißt, ich glaube, für den heimischen Weizenmarkt hier in der Schweiz wird es relativ unspektakulär.
Sagt Christoph Eibel, Rohstoffhändler aus Zug, im Beitrag von Salado Atasoy. Info 3, die Aktualität auf den Punkt gebracht. Wie immer auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus. Unsere Adresse im Netz, drs.ch. Heute verantwortlich und am Mikrofon Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.